Wie ist es, blind zu sein?
Ich bin also verspätet, also erst erblindet im Laufe der Jahre. Und ich habe mich also auf meine Situation eingestellt, weil ich mit aufgewachsen bin. Also mein Name ist Rudolf Küchenmeier. Ich bin 66 Jahre, bin seit 2007 in Erwerbsunfähigkeitsrente und habe mich jetzt ehrenamtlich beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund als Berater tätig.
Und mein Name ist Sebastian Böhm und ich freue mich wirklich unglaublich, dass das mit dem Gespräch geklappt hat, weil ich dieses Thema sehr wichtig und auch sehr interessant finde. Und ich glaube, die meisten haben es wahrscheinlich jetzt auch schon gehört. Sie sind mir per Telefon zugeschaltet. Sie haben gesagt, Sie waren also nicht immer blind.
Nein, ich bin also war stark sehbehindert, als Kind schon. Habe mit 4 Jahren damals meine erste Brille bekommen. Und ich bin, wenn mir Augenerkrankung ist, genetisch bedingt. Bei mir stirbt der Sehnerv ab. Das scheitert also immer voran. Ich habe mit 18 damals meinen Führerschein machen dürfen. Bin nach Auto gefahren bis so Mitte 30. Und dann waren aber meine Augen so schlecht, dass ich nicht mehr Auto fahren habe dürfen. Ich habe dann die erste große Mal eine große Einschränkung, wo man akzeptieren muss, weil ja doch Mobilität verloren geht, wenn man nicht mehr mit PKW fahren darf. Habe dann mit anderen Sachen, mit Mofa, wo dann auch nicht funktioniert hat, weil man ja trotzdem wurde mit Fahrrad. Keine Geschichte, ich bin dann mit dem Fahrrad noch gefahren, dann habe ich mal einen schönen Tag, dann habe ich einen Monat eine Mülltonne über den Haufen gefahren, weil ich es übersehen habe. Und seitdem habe ich gesagt, das geht gar nichts mehr, jetzt muss man das fahren lassen. Ja, ich war berufstätig bis zu meinem 50. Lebensjahr, habe dort allerdings schon eine Arbeitsplatzausstattung entsprechend gehabt, also meine Arbeit verrichten habe können, mit entsprechenden Hilfsmitteln, mit Vergrößerungssoftware auf den Computer, mit Bildschirmlesegerät, mit Vorlesegerät. Das heißt, bis 2007. Da war zufällig dann mal kurz nach meinem 50. Geburtstag, ist dann die Firma Insolvenz angemeldet, hat damals, wo ich da gearbeitet habe, mit meiner Ausstattung. Und dann ist eigentlich so gekommen, war das erste Ding, das war dann auch der nächste Schlag, war als privat was dazukommen, für privaten Verhältnissen was. Und dann bin ich ja arbeitslos geworden, dann war das mit der Agentur für Arbeit, das waren also so Punkte, wo man also dann wirklich ausschlaggebend waren, wo ich sage, ja, was mache ich jetzt als Blinder?
Und die Punkte, die würde ich gerne ja chronologisch ein bisschen oder auf jeden Fall ein bisschen strukturiert mit Ihnen besprechen. Was ich sehr interessant finde, was Sie vorher gleich ganz am Anfang gesagt haben, dass Sie schon immer blinder wurden. Also beschreiben Sie das mal bitte kurz, wie das war. Also haben Sie in der Grundschule dann eigentlich noch ganz okay gesehen und dann wurde es immer schlimmer?
Also in der Grundschule, ich habe eine ganz normale Schulausbildung gemacht. Zu meiner Zeit war das damals so, dass ich bis zur 9. Klasse war in der Hauptschule und dann habe ich den qualifizierten Abschluss gemacht. Das hat alles nur mit einer starken Brille und mit Kontaktlinsen funktioniert. Soweit war die Sehkraft erfahren.
Wie viel Dioptrien waren das dann?
Ich habe am Schluss, bevor das Ding, habe ich eine Brille gehabt mit 14, 15 Dioptrien. Mhm. Also das ist schon ein Riesenhammer. Und wie gesagt, ich habe den qualifizierten Abschluss gemacht, habe dann die Weiterbildung gemacht. Und damals hat beginnt die Berufsaufbauschule mit Vollzeit und die Ausbildung gleichzeitig. Ein Jahr Vollzeit Berufsaufbauschule und dann 2,5 Jahre Lehrzeit und Berufsaufbauschule am Wochenende noch mit dazu. Also meine Fachding ein bisschen nicht mehr reif erreicht habe damals. Das war also 6-Tage-Woche, wo ich damals absolviert habe. Ich war also tätig und habe eine Ausbildung im Groß- und Außenhandel gemacht. Hat alles mit entsprechenden Hilfsmitteln funktioniert. Wie gesagt, ich habe ja einen Führerschein machen dürfen, also war ich immer noch an die 60% Sehrest, weil sonst wäre ich gar nicht für den Führerschein zugelassen worden, wenn man drunter ist.
Wie lange waren Sie da mit dem Auto unterwegs, noch auf den Straßen?
Ja, bis zu Anfang 30, 32, 33, dann habe ich noch fahren können. Und dann war also der Punkt erreicht, wo es geheißen hat, ich darf nicht mehr Auto fahren. Aber am Schluss dann praktisch nur noch mit entsprechenden Kontaktlinsen machen können. Brille hat gar nicht mehr funktioniert, weil man die Brille nicht mehr so stark machen können, wie das gebraucht hätte. Und wie gesagt, von da an habe ich dann auch am Arbeitsplatz entsprechende Hilfsmittelausstattung gekriegt, wie schon erwähnt, mit Vorlesegerät, Bildschirmlesegerät und Software auf die PCs drauf, dass man vergrößern und mit Sprache bearbeiten kann.
Also was haben Sie gearbeitet?
Ich war dann am Schluss, war ich dann im Groß- und Außenhandel tätig, da war ich dann, ich habe mich dann spezialisiert auf Planungen von Heizungsanlagen. Das heißt, ich war im Großhandel, ich habe von den Firmen, also von den Heizungsbaufirmen oder so, habe ich dann die Pläne bekommen, wie für Neubauten oder Umbauten oder was. Und aufgrund dessen, den Plänen, habe ich dann eine Wärme ausgerechnet für diese Häuser gemacht oder die Wohnungen oder was. Und Angebote erstellt, was alles Bedarf hat, für Heizkessel und was man da alles nehmen, Rohrdimensionierung. Das war also mein Job dann, das zu berechnen, Wärmeausberechnungen und ihm dann entsprechende Angebote für die Firma machen, dass man sowas verkaufen. Da war ich da tätig.
Haben Sie dann noch mal einen Job gefunden? Also haben Sie nochmal einen Job gefunden, nachdem dann Ihre Firma Insolvenz anmelden musste?
Nein, das war dann so, das war 2007. Da war ich dann 50, weil ich bin ein 57er Jahrgang. Ich war genau 50, wie das passiert ist. Habe also zu dem Zeitpunkt dann schon bin schon eingestuft gewesen als hochgradig sehbehindert zu dem Zeitpunkt. Habe also einen Schwerbehindertenausweis gehabt mit 100% und allem drum und dran. Und da war, habe eine Arbeit suchen gemeldet bei der Agentur für Arbeit. Und das war dann die schöne Geschichte. Die erste Antwort von dort oben war damals, sie sind für uns nicht mehr vermittelbar. Also, das ist zwar recht und schön, sage ich, ich bin aber 50 Jahre, sage ich, ich hätte ja nicht nur ein paar Jahre zu arbeiten, sage ich, und von irgendwas muss ich erleben. Das nützt ja nichts, wenn jetzt sie zu Hause bleibt. Und ja, das ist dann eine Zeit lang hin und her gegangen mit Gutachter und so Sachen, für was das ich geeignet noch wäre, tätig. So, ich könnte meine Arbeit ja weiterhin machen, so mit meinen entsprechenden Hilfsmitteln. Ich brauche nur eine Firma, die wo das mit mir macht. So, das ist ein Techniker. So, meine wollten sie mir auf eine Fortbildung schicken mit in Freizirchen bei Würzburg, gibt es ja da so Grundlehrer. Da haben wir so den Umgang mit den Dingen lernt, mit den Hilfsmitteln. Ich kann ja umgehen mit den Hilfsmitteln. Ich habe ja bis jetzt auch gearbeitet mit denen. Ich brauche einfach einen Job, wo ich mit entsprechenden Hilfsmitteln arbeiten kann. Ja, nach längerer Zeit sind dann zum Entschluss gekommen von einem Gutachter, der hatte dann anhand von den Unterlagen, der hat mich nie untersucht, aufgrund von den Unterlagen dann, was also haben wir dann der entschieden, ich soll Erwerbsunfähigkeit angeben. Da war ich also Ende 50 und haben sie mit mir Erwerbsunfähigkeit entschieden.
Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie dann in die Rente mussten?
Ja, das war für mich dann natürlich schon ein bisschen ein Schock, weil ich gesagt habe, jetzt bin ich 50, soll zu Hause bleiben, Erwerbsunfähigkeit. Ich muss sagen, ich bin ja in dem Moment toll, ich bin auch heute noch, ich bin also gesund, sage ich, da wäre er erst krank, wenn er sich zu Hause sitzen bleiben soll. Ja, da wäre er erst richtig krank. Dann ist auch privat noch was dazugekommen, dass meine damalige Ehe auseinandergegangen ist. Hat auch ein bisschen alles mit reingespielt. Und ja, und dann war ich allein. Da bin ich momentan schon in ein Loch gefallen. Weil, wie gesagt, kein Arbeitsplatz, Rente, Familie, also Ehe kaputt, hast du jetzt gesagt. Das war momentan dann schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, na toll, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann muss ich sagen, ich bin damals zwar schon Mitglied gewesen, da beim Bayerischen Blinden- und Sehbehinderten, wo ich jetzt ehrenamtlich tätig bin. Und da habe ich mir dann, da habe ich dann herausgestellt, wie wir Freunde sind. Da muss ich sagen, habe ich dann eine ganz gute Unterstützung gekriegt, ich muss sagen, auch von meinen beiden Kindern. Die waren dann sehr zu mir gestanden und haben gesagt, Papa, du musst was machen, weil so geht es nicht weiter mit dir. Und dann ist eigentlich losgegangen, dass ich auch als erstes habe ich mal das sogenannte Mobilitätstraining gemacht. Das ist das Lernen, dass man als hochgradig Sehbehinderter oder Blinder allein mit dem Blindenlangstock zu laufen, dass man da wieder mobil wird, dass man allein wieder rausgehen kann. Das war dann das Erste, was ich gemacht habe, das Training, dass ich wieder mobil werde, überall hinkomme, wo ich hin möchte. Das hat mir dann auch schon mal wieder sehr gut getan, muss ich sagen. Und dann sind damit Blind- und Sehbehindertenbund auf mich zugekommen und sagen, du, würde mir suchen, Ehrenamtliche, da wo sie da engagieren, mit Ausbildung, kriegst du Ausbildung, dass du so eine Beratung machen kannst bei den Betroffenen raus. Ja, und dann hab ich diese Ausbildung gemacht und seitdem bin ich dann als Ehrenamtlicher beim BBSB tätig, also gesagt als Berater. Und ich muss sagen, ich habe dann also schon wieder, das war dann schon wieder der Punkt, dass ich wieder rausgekommen bin. Und ich muss sagen, im Nachhinein muss ich sagen, bereue es eigentlich jetzt nicht, dass ich das gemacht habe, überhaupt nicht, weil ich bin wieder wirklich, ich selbst wieder, meine Kinder sagen wieder, Papa, du bist wieder der Alte, du findest dich wieder durch, recht, du machst das wieder alles, das funktioniert. Und ja, ich fühle mich gut mit. In der Lage, wie ich jetzt bin, fühle ich mich sehr gut. Aber durch meine Arbeit als Sehbehindertenberater habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, wo auch sehbehindert ist. Also hat eigentlich alles wieder zum Guten gewendet.
Wie kann ich mir denn so ein Pärchenleben vorstellen von zwei sehbehinderten Menschen? Ist es irgendwie anders, dass man da, wenn man zusammen einkaufen geht, wenn man den Haushalt macht, so die ganz alltäglichen Dinge, ist das anders als bei Menschen, die sehen können?
Wir leben zwar so wie ganz normale Menschen auch, aber ich muss halt entsprechend meine Hilfsmittel einsetzen. Meine Frau und ich haben entsprechende Hilfsmittel, dass wir zu Hause wegkommen. Vor allem ist wichtig, dass ich als Betroffener, also meine Frau und ich, die erste Voraussetzung ist, dass ich unsere Einschränkung akzeptiere. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Handicap, aber, dann kommt das große Aber. Aber ich kann mit entsprechenden Hilfsmitteln und die Hilfen, was es gibt, auch annehmen, kann ich meinen Alltag genauso gestalten wie ein sehendes Paar. Es gibt ja zu Hause, was bei uns zum Beispiel wichtig ist, immer Ordnung. Weil wenn ich, bei uns zu Hause, weiß ja jeder, wo was ist. Weil wir sind inzwischen ja beide als blind eingestuft, meine Frau und ich. Bei uns weiß ja jeder, wo was ist, weil ich, das Schlimmste ist, wenn jetzt jemand da ist oder was und stellt es irgendwo anders hin und der geht dann und ich bin am Suchen. Wo ist das Ding jetzt? Das geht von Geschirr, von den Gewürzen in die Küche, das zieht sich durch den ganzen Haushalt und den ganzen Alltag. Ist bei uns Voraussetzung Ordnung. Dass ich meine Sachen wieder finde, wenn ich was brauche. Wenn bei uns ein Besuch da ist oder was, und wir haben, sagen wir, die Leute bieten sich dann auf, sagen, ja, spielen wir ab oder machen wir da sagen wir immer, ja, ihr könnt das machen, aber einräumen tut die Sachen meine Frau und ich. Dass wir hier noch unsere Sachen wieder finden. Das ist, wie gesagt, von der Küche her, das geht durch den Kleiderschrank, da hängt alles in Reihe, in Ordnung, wie es gehört, dass wenn ich was suche, ja, ich weiß, ganz links hängt diese Hose, ganz rechts hängt diese Hose, damit das sind die. Farben kann ich natürlich nicht mehr erkennen, dafür habe ich mein Farberkennungsgerät, das ist dann auch eines der Hilfsmittel, wo ich also in Anspruch nehmen muss. Das sagt mir, wenn ich das Gerät ranhalte an das Kleidungsstück, und dann sagt mir meine Farbe. Die Hose ist schwarz oder blau oder grün oder egal. Auch meine Hemden, das sagt mir denen die Farbe. Weil ich weiß, was ich habe, dass ich nicht ansehe wie ein Kasperl, wenn ich rausgehe. Und ja, und dann mit Küchenwagen, wo Sprache funktioniert, mit Uhren, mit Zeitschaltuhren. Es gibt also alles, was für den täglichen Gebrauch ist, auch mit Sprachfunktion. Und diese Hilfsmittel nehmen halt mir her. Dann komme ich damit zurecht.
Wie viel sehen Sie denn aktuell? Also weil Sie haben ja dieses ja, eigentlich stelle ich mir vor, total schreckliche Phänomen, dass sie immer blinder geworden sind. Und wie ist jetzt der Stand?
Im Moment ist der Stand, mein linkes Auge ist durch die Erkrankung komplett kaputt gegangen. Links habe ich inzwischen eine Prothese, also ein Glasauge. Und man muss sofort am rechten Auge, wenn jetzt Sie sagen, Sie haben ja ein komplettes Rundum-Gesichtsfeld, habe ich von dem gesamten Gesichtsfeld habe ich noch einen Punkt im unteren Drittel vom Auge. Und auf diesem Drittel habe ich nur einen Sehrest von 2,5%, mehr nicht mehr. Also wenn jetzt ich zum Beispiel, wenn jetzt Sie mir gegenüberstehen und sagen Sie mal, wenn wir da so einen Meter, 1,5 Meter Abstand, ein Abstand von unserem Meter, 1,5 Meter, ich kann zwar Umrisse erkennen, dass mir jemand gegenübersteht, aber ich kann nicht erkennen, wer es ist. Ob das eine Frau ist oder ein Mann ist, also ich sehe nur einen Schatten. So ist es praktisch. Wenn mir da jemand gegenüber ist.
Haben Sie dann früher, also Sie haben ja schon immer gewusst, dass es ja immer schlechter werden wird. Haben Sie dann bestimmte Dinge ganz besonders intensiv angeschaut, weil Sie ja wussten, irgendwann sehe ich dann das einfach nicht mehr?
Ja, ich habe das wahrscheinlich im Unterbewusstsein, habe ich das einfach alles ein bisschen genauer betrachtet und schon immer ein bisschen rübergebracht, dass ich weiß, wie das mal ausschaut oder was. Weil ich habe gewusst, dass das auf mich zukommt, weil das ist erblich bedingt gewesen von meiner mütterlicher Seite. Das hat also meine Großmutter, war mit Anfang 40 schon blind, komplett. Da war ich wieder ziemlich schnell. Meine Mutter war Anfang 70, ist sie auch blind geworden. Und wie gesagt, also ich bin inzwischen 66 und habe also noch den kleinen Sehrest. Aber ich muss sagen, da ist in meiner Situation, bevor man ganz blind ist, also ein kleiner Sehrest, egal ob es 1,5 oder 2 oder 2,5% sind, ist es immer noch ein großes Plus gegenüber jemandem, der wirklich gar nichts mehr sieht. Weil ich komme ja trotzdem noch viel mehr orientieren, weil ja die Schatten und hell und dunkel sozusagen, das sehe ich ja noch. Also kann mich schon ein bisschen anders orientieren, als jemand, der wo komplett blind ist. Das ist schon ein großer Vorteil.
Können Sie sich vorstellen, wie Ihre beiden Kinder jetzt aktuell ausschauen?
Ja, kann man vorstellen. Weil erstens bin ich dann so weit, also mit meinen eigenen Kindern kann ich dann so nah gehen, dass ich sage, jetzt geht's mal ganz nah her zu mir. Oder meine Enkelkinder was, also meine Kinder wissen, die sind ja praktisch mit mir aufgewachsen mit meiner Sehbehinderung, die wissen, auf was schauen müssen bei mir, dass ich immer hier richtig, also die schauen schon drauf, dass sie auch nah genug da sind, wenn was haben. Viel orientieren eigentlich bei uns, also überhaupt als Blinde oder Sehbehinder, natürlich anhand von den Stimmen. Ich konzentriere mich natürlich sehr stark auf die Stimmen, dass wenn mir jemand kommt und jemand was reden anfängt, dann man sagt, okay, ich kenne den schon an der Stimme, wer das ist. Natürlich kann ich schon noch erinnern, wie meine Kinder aussehen und ich kann ja jetzt noch einigermaßen, wenn ich ganz nah da ein bisschen was erkenne, wie sie aussehen. Ich kann jetzt erkennen, dass mein Sohn inzwischen einen Vollbart trägt und wenn ich sage, also das kann ich schon noch erkennen dann. Und auch von den Enkelkindern.
Aber Sie können nicht sagen, ob Ihrem Sohn der Vollbart steht?
Ja, also ich kann also schon noch sagen, also okay, mir persönlich gefällt er jetzt nicht. Aber wenn man also gesagt, weil also, ja, das ist ein bisschen ein Spitzbart, das gefällt mir jetzt weniger. Aber wie gesagt, ich muss halt ganz nah wieder auf so 20, 30 Zentimeter rangehen, dass ich ein bisschen einigermaßen was erkennen kann. Also da bin ich dann schon fast mit der Nase dran, also dass ich das dann erkennen kann, was da überhaupt jetzt stattfindet.
Sie haben gerade lauthals gelacht. Sind Sie ein Mensch, der die ganze Sache irgendwie auch mit Humor nimmt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich habe das angenommen, wie schon gesagt habe, es ist wichtig, dass man die Behinderung oder die Einschränkung annimmt, weil wenn ich sie nicht annehme, dann muss ich mich einsperren, dann komme ich nicht mehr vorwärts. Ich muss meine Einschränkung annehmen, weil dann kann ich mich ich lebe wieder ganz normal wie jeder andere, meine Frau auch mit dazu. Wir fahren in Urlaub, wir machen Schifffahrten, wir machen Kreuzfahrten, wir fliegen in Urlaub fort, also wir machen alles. Nein, wirklich voll aktiv wieder im Leben.
Was bedeutet Ihnen die aktuelle Funktion als Sehbehindertenberater?
Es ist ja sehr wichtig für mich, die Sehbehinderungsfunktion jetzt, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wie das ist, wenn man erblindet. Und ich das den Leuten einfach ganz anders rüberbringen kann. Durch, ich sage es einfach mit dem positiven Ding, dass ich das alles mache, das ist ja das, was dann oft bei den Leuten ankommt. Wenn ich sage, ich bin ja selber auch betroffen und ich kann das noch machen mit denen und den entsprechenden Hilfsmitteln. Das funktioniert. Wie gesagt, es gibt das Mobilitätstraining, dass ich das wieder mit Stock laufen nenne, dass ich selbstständig wieder gehen kann. Es gibt vom BBSB eine Reha-Fachkraft, die wo dann kommt und mir zu Hause entsprechend hilft, dass ich zu Hause mit meinem Haushalt und das Recht komme. Das ist das sogenannte LPF-Training, das heißt lebenspraktische Fähigkeit. Da kann man mit den ganzen Geräten merken, ob das die Waschmaschine ist oder Trockner oder Elektroherd, Spülmaschine. Da gibt es dann entsprechende Hilfsmittel mit Markierungspunkten und solche Dinge, dass ich das alles wieder selbst bedienen kann. Und dieses Training muss ich natürlich mitmachen, dann kann ich ja meine Selbstständigkeit erhalten. Und das ist das, was mir eigentlich dann Spaß macht an meiner Beratung, dass ich zu den Leuten hinkomme und sage, es ist Scheibenkleister auf Deutsch gesagt, dass jetzt das bei Ihnen eingetreten ist mit dieser Erkrankung. Aber es gibt die Möglichkeit, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Und vor allem dann beraten die Leute auch rechtlich, da muss man unterstützen und sagen, sie haben den Anspruch für den Ausweis mit diesen Werkzeugen, eventuell mit abgestuften Blinden, mit Blindengeld. Da werden die Leute voll und ganz von uns beraten. Da haben wir also die Ausbildung gekriegt, wo rausgeschickt werden so die Leute vom BBSB her, die machen eine große Ausbildung mit uns, dass wir das auch den Leuten rüberbringen können. Und das kommt also sehr gut an dann bei den Leuten. Und vor allem ist wichtig, dass bei uns, das ist auch das Motto von uns vom BBSB, dass das ein Betroffener macht. Weil bin ich als Betroffener in dieser Lehre, was alles gibt, kommt es bei den Leuten, wo neu Betroffenen ganz anders an, als wenn das ein Sehender erklären würde. Also sagen wir, ja, der hat er leicht drin, der sieht ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, ich habe erst kürzlich eine Meldung gelesen, dass es jetzt ja größere Probleme mit E-Autos gibt. Also, dass immer mehr sehbehinderte Menschen ja Angst haben im Verkehr, sich da zu bewegen, vor allem als Fußgänger, weil sie diese E-Autos einfach nicht mehr hören. Vor allem, wenn die E-Autos sehr langsam fahren. Ich glaube, bis zu 20 km/h sind die ja fast gar nicht zu hören. Und ist das ein Problem?
Das ist allerdings richtig, ja. Das ist schon ein Problem. Das muss ich sagen. Vor allem, sagen wir, wenn in den normalen Straßenverkehr, wie jetzt ich, wie unser Büro da, ist ja direkt in der Nähe da vom Bahnhof. Also ist immer reger Verkehr. Wenn da jetzt, ich konzentriere mich ja auf mein Gehör. Weil, bis ich das Auto sehe, wäre es ja zu spät. Also konzentriere ich, das lerne ich ja bei dem Mobilitätstraining, dass ich mich wirklich durchs Gehör im Straßenverkehr orientiere. Also wenn da im normalen Straßenverkehr, sag mal, ich komme jetzt her, ich höre jetzt ein Auto, okay, die Straße vorbeifahren, wenn da im Abstand von 5 Meter ein E-Auto hinterherrollt, das höre ich natürlich nicht mehr, weil das leichte Summen, wo das Auto vielleicht hat, das überhört, das wird von anderen Geräuschen ja übertönt. Das ist die Problematik. Das nimmt man dann gar nicht wahr. Wenn jetzt sonst nichts ist und kommt vielleicht das Auto dahergerollt, höre ich vielleicht die Abrollgeräusche von mir, Reifen oder irgendwie sowas, wo ich dann. Weil es ist wirklich so, dass durch mein Gehör wahrscheinlich einfach viel, viel stärker einsetze als wie ein anderer. Ich konzentriere mich auf mein Gehör. Weil mich das mein Mittel ist, dass ich mich orientieren kann. Aber da ist es wirklich die Problematik, dass ich dann das Auto einfach überhöre und übersehen sowieso nicht und einfach überhöre. Das ist also ohne weiteres drin, das ist wirklich ein Problem. Aber nicht nur die E-Autos, auch die E-Roller, wo da in der Altstadt rumfahren oder was, die sind oft einmal recht problematisch, wenn die da recht schnell an einem vorbei rauschen. Dann erschreckt man erst einmal, weil ich ihn ja nicht gehört habe. Und ja, kann natürlich schon, wenn es dumm geht, einmal zu einem Unfall oder sowas passieren. Mir ist toi, toi, toi bis jetzt Gott sei Dank noch nichts passiert. Dass ich trotzdem selber vielleicht noch ein bisschen schneller reagieren kann und er vielleicht nochmal entsprechend nochmal Autofahrer reagiert hat, weil er gesehen hat, ich stehe da mit meinem blinden Langstock, der hört mich jetzt wahrscheinlich nicht und sehen würde mich sowieso nicht, dass der rechtzeitig reagiert, weil es ist ja auch wichtig, dass ich, bin ja das gesetzlich dazu sogar verpflichtet, dass wenn ich als hochgradig sehbehindert eingestuft bin, dass ich mich im öffentlichen Straßenverkehr kennzeichne. Dass die Leute das sehen, dass ich sehbehindert bin. Weil wenn jetzt ich normal irgendwo an einer Ampel oder irgendwo stehe und ich habe ja keine Kennzeichnung und nichts dran, woher soll der Verkehrsteilnehmer oder egal wer ist, an das erkennen, dass ich nicht sehe?
Die Kennzeichnung ist dann zum Beispiel?
Die Kennzeichnung ist, ich muss also im Straßenverkehr als Kennzeichnung gilt, entweder die zwei gelben Armbinden, also links und rechts Arm eine Armbinde, die gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten, ist eine Kennzeichnung. Oder ein blinden Langstock, ein weißer Stock mit als Mobilitätstraining. Oder, wenn es ganz Ding ist, ein blinden Führhund. Das sind also die drei Dinge, wo im Straßenverkehr als Kennzeichnung gelten. Wobei ja der blinden Führhund auch entsprechend gekennzeichnet ist, mit der Decke, wo er umhat. Das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, also eine blaue Decke mit einem blinden Mäntel drauf. Und ein weißes Führgeschirr von der Blindenfront. Das ist dann praktisch die Kennzeichnung für den Straßenverkehr.
Haben Sie zum Abschluss irgendwie ein vielleicht einen Rat oder eine Botschaft, warum das Leben trotzdem schön sein kann, auch wenn man vielleicht nicht mehr so viel sieht?
Botschaft ist also am besten ist, also wie gesagt, sich mit Menschen in Verbindung zu setzen, die wo dieselben. Das ist eine Möglichkeit besteht und wir bieten also Veranstaltungen an, dass dann so die betroffenen Leute zu uns kommen können. Das wird auch in den Presse oft mobil gemacht, wir bieten Beratungsstunden dran, dass die Leute sich mit Betroffenen in Verbindung setzen, dass sie entsprechend im Austausch kommen, was eigentlich alles für Möglichkeiten gibt, dass man den Alltag wieder bewältigen kann. Wir kriegen zwar auch oft viel mit und gehen dann selber auf die Leute zu, aber wichtig ist, dass die Leute bereit sind, sich mit Betroffenen in Verbindung zu setzen. Und wenn das Ding ist, ist ja oft einmal möglich, dass vielleicht die Angehörigen versuchen, wenn der Betroffene selber im Moment nicht bereit ist, dass dann die Angehörigen sagen, ich schaue jetzt, dass wir da mal einen Kontakt kriegen oder was, dass wir eine Verbindung mit so einem betroffenen Menschen kriegen. Weil dann kommen die Leute ein bisschen aus dem Loch auf Deutsch gerade ein bisschen raus, wenn wir sehen, ja, die Möglichkeit besteht, dass man doch ein bisschen was machen kann.
Vielen lieben Dank, das war sehr interessant und sehr eindrücklich, finde ich, wie Sie das geschildert haben.
Ja, und wie gesagt, also ich kann wirklich nur jeden Rat in Verbindung aufnehmen mit Betroffenen und es ist auch als Blinder lebenswert, wenn man wirklich sagt.